Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Expert rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 31. August 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Am 18. September werde ich ein Referat halten in Zürich zum Thema Neutralität und Neutralitätsinitiativen. Von der bin ich nicht ganz überzogen, aber Neutralität umso mehr. Und ich werde ein bisschen Geschichte natürlich von der Neutralität erzählen, aber auch Zukunft. Was heisst das, neutral sein in einer unsicheren Welt? Bringt es das oder bringt es das nicht? Ich würde mich freuen, wenn ihr alle kämpft im Glockenhof in Zürich am 18. September 2026. Ja, dann zuerst kurz, nur dass klar ist, dass wir auch Zeitungen lesen in Aarau. Eine Schiesserei, oder? Ganz extrem. Hat aber noch keine Ahnung, was dahinter steckt. Es wird die Täterschaft gesucht. Grossfahndung. Fahndung ist ausgelöst worden. Michael Leupold ist der Kommandant von der Kantonspolizei Aargau. Er war früher einmal der Direktor vom Bundesamt für Justiz unter Christoph Blocher. Er war einer von den fähigsten Chefbeamten, die Bern je gehabt. Er ist auch einer von den fähigsten Polizeikommandanten. Also von dem her kann man sehr sicher sein, dass da Täterschaft bald gefunden wird. Aber es ist natürlich ein extremer, also das ist unglaublich, dass in einer Stadt wie Aarau solche Schiessereien gibt. Irgendetwas stimmt da nicht. Also,
ja, und ich will mich nicht daran gewöhnen an das, oder? Was auch immer dort passiert ist, gibt die wildesten Thesen von Amoklauf bis zu Terrorattentat oder eine Schiesserei, vielleicht irgendwie von Kriminalität geht. Es geht aber nicht. Es geht wirklich nicht. Es ist wahrscheinlich ein AK-47, also ein Kalaschnikow verwendet worden. Auch das. Ich wollte nicht, dass man Kalaschnikow kursiert, oder? Man wird wieder sagen, das ist eine Militärwaffe und so, aber nein, es hat halt nichts mit der Schweizer Armee zu tun, liebe Linke, das könnt ihr das mal nicht auf die Mülle umleiten. Aber es geht so nicht. Wir sind uns gewöhnt, mit Waffen umzugehen in diesem Land, aber da ist etwas passiert, wo eine ganz andere Liga ist.
Genau, mehrere Verletzte und eine Tote, eine junge Italienerin, die in der Schweiz lebt. Also ganz verrückt. Und wir hoffen, dass die feigen Mörder, ich sage es jetzt so, richtig politisch unkorrekt, die feigen, hinterhältigen Mörder sofort verwünscht werden und nachher eigentlich für immer ins Gefängnis gehen. Auch das ist politisch unkorrekt. Auch das wird auch nicht passieren. Man wird dann wieder herausfinden, dass die ganz schwere Kindheit gehabt haben und zwischen 2 und 3 haben sie ihren Nucki nicht bekommen und deswegen sind sie so aggressiv. Nein, es ist etwas faul in unserem Land. Es geht so nicht weiter. Aarau, eine der sichersten Städte der Welt. Also es ist unglaublich. Gut, gehen wir auf ein anderes Thema, das viel, viel erfreulicher ist. Für uns, wo wirklich an die Schweiz glauben und an die Unabhängigkeit von der Schweiz glauben. Island hat ein Referendum durchgeführt über EU-Beitrittsverhandlungen, ob man die wieder aufnehmen soll. Sie haben schon mal einmal geführt, dann haben sie aufgehört und jetzt wollen sie das wieder aufnehmen. Das Referendum ist nicht so rausgekommen, wie unsere Euro-Turbos sich das wahrscheinlich erhofft hätten. Dominik, was sind dort Einzelheiten?
Ja, fast 53% der Isländerinnen und Isländer, die abgestimmt haben, sind gegen, wieder nur schon Beitrittsverhandlungen zu machen. Das ist ein Ohrfeige an die linke, woke Regierung, insbesondere die Regierungschefin. Sie hat das Referendum extra vorgezogen um ein Jahr. Eigentlich hat sie es nächstes Jahr machen. Ihre Rechnung war, wegen Donald Trump, wegen diesen Drohungen, auch mit Grönland und so, und weil er so ein typisch, wie er halt ist, hätte das Referendum größere Chancen, also ein Ja zu Beitrittsverhandlungen. Gleichzeitig hat sie das Blaue vom Himmel aber versprochen. Also ja, es gibt dann für die Fischerei, die sehr wichtig ist in Island, Ausnahmen. Wer die EU kennt, weiss. Also gerade beim Thema Agrar und Fischerei gibt es keine Ausnahmen. Also man hat wirklich das, ja, ähnlich wie in der Schweiz, ich hatte déjà vu gehabt, oder? Man hat Bullshit erzählt. Also wirklich einfach Sachen, weil man hat die Leute übertölpeln. Das, oder? Es ist ähnlich. Mir kommt halt Ignacio Cassis in Sinn, wo mir im Interview gesagt hat, an der direkten Demokratie ändere ich nichts. Und alle wissen, dass das nicht stimmt. Das ist verrückt. Und dann der dritte Punkt, staatliche, Radio und Fernsehen, hat das einfach auch voll sich einspannen lassen. Fürs Jahr. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und das finde ich schon noch interessant. Es ist am Schluss halt wirklich auch in Island offenbar darum gegangen, sind wir noch ein richtiges Land? Sind wir eine Nation, die darüber abstimmen, wie das wir auf dieser Insel im Nordischen Ozean leben? Oder ist plötzlich Ursula von der Leyen heimliche Kaiserin von Island, oder? Ich tue es ein bisschen übertrieben, aber das war am Schluss wirklich die Rolle gewesen. Und das ist ein Ohrfeigen an die woke linke Elite in der Hauptstadt. Und muss schon sagen, ich habe das Gefühl, das kann bei uns auch passieren. Und man muss sich sehr genau überlegen, wenn man in der Politik tätig ist, wenn man wieder gewählt werden will, ist man auf der Seite von der Euro-Turbos oder nicht?
Und ich glaube, es ist schon auch ein Stimmungstest natürlich für Performance überhaupt von der EU. Oder?
Das auch.
Ist, Ursula von der Leyen hat ja wollen Island besuchen. Sie hat jetzt den Besuch sofort abgesagt, wie sie natürlich gemeint hat, sie könne auf ihren, und das ist nicht der Fall. Und es ist für die EU ist natürlich eine bittere Niederlage. Sie haben sich übrigens auch eingemischt, selbstverständlich. Sie haben natürlich auch immer sich geäussert und so weiter.
Das werden sie bei uns auch machen.
Nichts angeht. Bei uns machen sie es auch und bei uns gibt es noch so Leute, die das gut finden. Nein, aber es ist alles nicht aufgegangen für die EU. Warum ist es für die EU wichtig gewesen? Es wäre natürlich wichtig gewesen, wie es mal ein Erfolgserlebnis gewesen wäre, oder? Dass ein reiches Land, ein erfolgreiches Land, freiwillig zu der EU will. Weil die gibt es nicht mehr. Ich würde auch behaupten, dass sehr viele von den Ländern, die jetzt dabei sind, Österreich, Schweden, Finnland, die alle 1994 so rumgekommen sind, dass die vielleicht heute nicht mehr eine Mehrheit anbrechen, weil das Image von der EU ist extrem schlecht. Und jeder, der weiss, ich werde ein Nettozahler sein, und Island wäre das auch sofort gewesen, weiss, wieso? Wieso soll ich der EU so viel Geld bringen? Es ist nicht so, dass die EU ein wahnsinnig gutes Image hätte. Und von dem her glaube ich auch, dass unsere Euro-Turbos, ja, die haben jetzt ein bisschen leer geschluckt. Und ich finde es noch lustig, die Zürich-Zeitung tut noch gut kommentieren, Marco Kaufmann. Ängste und abstrakte Heilsversprechen sind keine guten Argumente, um die Bevölkerung für das EU-Projekt zu begeistern. Der Souverän verlangt eine saubere, überzeugende Kosten-Nutzen-Rechnung. Die bleibt die isländische Regierung bis heute schuldig. Zu Recht erhielt sie vom Volk die Quittung. Man kann schreiben, die bleibt die schweizerische Regierung bis heute schuldig. Zu Recht erhielt sie vom Volk die Quittung. Also den Kommentar könnt ihr dann wieder bringen. Ich weiss ja, dass die Zürich Zeitung wird den Rahmenvertrag jubelnd unterstützen, leider. Wie gewisse Leute sich dort halt durchsetzen können, aber ist ja gleich. Aber einfach, der Kommentar ist gut. Das ist ein richtig guter Kommentar, wie es genau das Gleiche ist in der Schweiz.
Der Unterschied ist aber, die Kosten-Nutzen-Rechnung, die gibt's, und zwar vom Bundesrat. Nur zeigt sie, dass der wirtschaftliche Nutzen ganz, ganz, ganz minim ist, nämlich 0,65% BIP pro Kopf in 20 Jahren. Darum, es ist einfach Quatsch. Noch eine andere Geschichte, die eben auch ein bisschen zeigt, wie es läuft, oder? Also, Karl Baudenbacher, regelmässig auch Gastautor beim Nebelspalter. Er ist ja einmal Gastprofessor gewesen, an der Uni Reykjavik. Er ist EFTA-Präsident, also EFTA-Gerichtspräsident gewesen. Hat dort den berühmten Icesave-Fall, also wo es bei der Finanzkrise um das Zusammenbrechen von einer isländischen Bank gegangen ist, zugunsten von Island entschieden. Ist darum ein Held in Island. Er ist, ich glaube, es ist etwa einen Monat her auf Reykjavik gereist und hat ein Referat sollen halten an der Universität und ist dann dort kurzfristig ausgeladen worden von der Universität und hat dann das Referat aber an einem anderen Ort gehalten. Aber das ist auch, oder? Und sie sind so blöd gewesen und haben gemeint, mit dieser Ausladung, das hätte einen positiven Effekt. Es war genau das Umgekehrte gewesen. Erstens haben sich plötzlich Leute für den Karl Baudenbacher und seine Argumente interessiert, die vielleicht vorher sich gar nicht gewusst haben, dass der kommt und wer das ist, oder? Und er ist ein Held dort und es hat sicher eine grosse Rolle gespielt, wie dumm er das gemacht hat. Und das, oder weil es ist auch eben auch der EFTA-Gerichtshof, der eine Rolle spielt, eine positive, weil es eben nicht der EuGH ist. Und das ist wieder ein Bezug zur Schweiz, oder? In diesen Rahmenverträgen tut man sich faktisch eben dem EuGH unterstellen. Man hat jede Art, irgendwie zum Beispiel sich anzudocken am EFTA-Gerichtshof, wo es einen Schweizer Richter hätte. Das wäre so ein, wenn ich jetzt dafür wäre, für die Rahmenverträge, das wäre doch so ein gutes Argument für die Rahmenverträge. Wenn es einen Schweizer Richter hätte, dann könntest du die ganze Debatte über den EuGH kübeln, oder? Aber sie haben das nicht wollen. Sie haben das nicht wollen und Euroturbo haben mir ganz offen bei einem Glas Wein gesagt, weisst du, Dominik, wir müssen die Schweiz im Hinblick auf den Beitritt eben schon ein bisschen daran gewöhnen, dass der EuGH eine wichtige Rolle spielt. Aber es könnte sein, wie in Island, dass man auch in der Schweiz die Rechnung ohne die Menschen in diesem Land macht.
Das ist übrigens das Argument, ist natürlich das Argument, das besteht, seit wir überhaupt den sogenannten bilateralen Weg gewählt haben. Oder, meine, ursprünglich ist der bilaterale Weg ja eine Idee von Christoph Blocher. Er hat in der EWR-Abstimmung immer gesagt, wir können auch bilateral verhandeln. Genau. Selbstverständlich ist er dort ausgelacht worden. Alle haben gesagt, was für ein Idiot, was für ein Provinzler. Hat keine Ahnung. Alle die schlauen, blasierten Diplomaten haben gesagt, ja, kommt doch nicht in Frage. Es sind die gleichen Diplomaten, die jetzt die absoluten Fans sind vom Bilateralismus. Und bilaterale 3, 4, 5, 6, 7. Und es ist immer das gleiche Argument, oder? Man muss die Schweizer daran gewöhnen, weil die Schweizer sind ein bisschen dumm. Sie brauchen ein bisschen Zeit, oder? Wir sind halt so langsam. Wir sind nicht so schnell wie die Russen oder die Franzosen und die Deutschen, die dann wieder mal einen Weltkrieg machen. Nein, wir sind so langsam. Und der Punkt ist zum Beispiel Personenfreizügigkeit. Das ist eben auch so ein Beispiel. Alle haben gewusst, Personenfreizügigkeit ist etwas vom Verrecktesten für die Schweiz. Und deshalb hat man auch gedacht, es wäre schon gut, man würde sich mal daran gewöhnen. Und heute sehen wir das Resultat. Nein, wir gewöhnen uns nicht daran. Es ist viel, viel schlimmer geworden, als wir gedacht haben. Und wir gewöhnen uns nicht daran. Es ist eine dumme, ja, es ist eine dumme Strategie. Ich meine, wir können einfach im Schweizer immer ein Rad nach dem anderen in den Hals reindrücken und dann findet das gut. Nein! Irgendeiner sagt dann, nein, ich will nicht so viel Krotten. Also, es ist von dem klar. Vielleicht noch ein kleines Detail auch, was ich spannend finde. Reykjavik gilt ja logischerweise, wie alle Städte, als links und woke, oder? Das ist offensichtlich im Westen überall so. Wir haben die Städte verloren, wir Bürgerlichen. Aber auch da gibt's Hoffnung. Reykjavik hat nämlich nicht so deutlich Ja gesagt, wie die Befürworter gehofft und gerechnet haben. Und deshalb ist die Abstimmung auch verloren gegangen. Das ist ganz wichtig. Jetzt auf die Schweiz bezogen, oder? Ich meine, Zürich, Winterthur, Bern, alle die rot-grünen, halbkommunistischen Städte. Wir können die gewinnen, wir können die wieder gewinnen, indem wir intelligenter sind, was wir ja sowieso sind, aber indem wir auch wirklich mit den Leuten mehr noch redet und mehr argumentiert. Weil ich glaube, auch in den Städten ist nicht alles verloren.
Ja, das ist natürlich so. Und zudem gibt's bei uns noch die Debatte über das Ständemeer. Und da können wir gerade noch darauf hinweisen. Susanne Vinzenz Stauffacher hat sich sehr klar fürs Ständemeer ausgesprochen in einem Interview in der NZZ am Sonntag. Hat das gut gefunden. Man weiss, dass sie dafür ist. Also da gibt's ja keine Differenz zwischen ihr und dem Co-Präsident Benjamin Müllemann. Aber so deutlich habe ich es noch nie gesehen. Ein bisschen kleine Kritik sei erlaubt. Sie erwähnt nur wegen dem Föderalismus. Nein, es ist nicht nur der Föderalismus. Es geht eben darum, weil das, was man da beschließt, die Verträge, weil sie über der Verfassung stehen, weil sie die Verfassung anpassen, weil sie den politischen Prozess und die Institutionen betreffen. Darum braucht man Stände mehr. Aber lassen wir das. Ich bin für ein wirklich gutes Interview gefunden diesbezüglich und bin froh drum. Jetzt müssen wir schauen. Sie betont auch immer, dass man die Delegiertenversammlung da vor einem Jahr, dass das also nur um die Vernehmlassung gegangen ist und man kann mehr oder weniger trotzdem machen, was man will. Das muss sie jetzt natürlich sagen, weil viele der FDP machen, was sie wollen. Wie geschickt das ist, bleibt der faktisch nichts anderes übrig, weil es so rausgekommen ist damals, wie es rausgekommen ist.
Aber es ist natürlich Kapitulation, oder? Ich meine, man hat eben extra eigentlich die Delegiertenversammlung viel zu früh angesetzt und hat gemeint, das sei, also vor allem die Eurotour, was in der FDP haben gemeint, das sei eine gute Idee und jetzt zeigt sich, dass das eben nicht durchzuheben ist, oder? Weil die Leute halt anfangen, jetzt das Zeug einmal zu lesen. Ich meine, die Delegiertenversammlung ist ja, glaube ich, 3 Monate nachdem das überhaupt der Text bekannt war, angesetzt worden. Das war so absurd gewesen. Es war logisch gewesen, dass die Meinung wird kippen. Aber ich muss sagen, und ich, da seht man mal, was wir für Opportunisten sind. Wir loben Susanne Vinzenz jetzt. Richtig. Zum ersten Mal. Tönt das noch notieren. 31. August 2026. Bern einfach. Dominik Feusi und Markus Somm, die rechtsextremen Freisinnigen, die tönt ihre Präsidentin loben. Lobet den Herrn und lobet die Herrin. Wirklich, hat sie gut gemacht, ist richtig. Und ich muss auch sagen, auf Hinblick auf die Wahlen, das Einzige, was die FDP machen kann, gehen die Wahlen gespalten in dieser Frage. Sie verlieren brutal. Sie verlieren brutal und man muss sich nicht schämen, dass man da unterschiedliche Meinungen hat in einer Partei. Erstens ist, dass die FDP sich gewöhnt seit 1992. Deshalb sind wir jetzt von etwa 23% durch 12% runtergefallen, aber hat ja nichts zu tun mit Europa. Hat nichts zu tun mit Europa. 13%. Wie viel haben wir? 13?
Nein, 14.
Gut, 14. Von 23-24% auf 13. Hat nichts zu tun mit Europa. Aber man kann es ja schön datieren. Michael Herrmann, gell? Es hat nichts zu tun mit Europa. Michael Herrmann ist da immer absolut überzeugt, dass es nichts zu tun hat mit dem. Nein, nein. Gut. Gehen wir zu einem anderen Thema. Ganz wichtig. Tech Talk. Das ist der beste Podcast, den es überhaupt gibt in der wirtschaftspolitischen Arena. Wenn ihr euch interessiert, warum der Mercosur wirklich etwas Gutes ist und warum wir den Mercosur unbedingt brauchen und warum die Bauern falsch liegen und sie sollen aufhören, so unverschämt uns alle zu erpressen, der muss jetzt hören, was im Podcast von der SwissMem gesagt wird über den Mercosur.
Hey, das ist ein Wirtschaftsabkommen. Es ist ein technisches Freihandelsabkommen, das nichts anderes will als Zölle senken. Und das sollten sich die Politiker überlegen, wenn sie am Stimmknopf sitzen.
Das Freihandelsabkommen Mercosur kommt in die Herbstsession. Der Martin Hirzel, Präsident vom Verband von der Schweizer Tech-Industrie SwissMem, wehrt sich im neuesten Tech-Talk gegen Forderungen von Linksgrün und von den Bauern.
325'000 Jobs in der Schweizer Tech-Industrie mit ihren Familien leben vom Export, erlauben uns also auch neue Märkte zu erschliessen.
Der neueste Tech-Talk jetzt auf YouTube oder direkt bei swissmem.ch.
Ja, ein anderes Thema, der Jet, nein. Viel besseres Thema. Klimaanlagen, habe ich fast vergessen. Klimaanlagen sind wirklich der Renner der Saison. Der Hitzesommer hat nicht dazu geführt, wie die Linken gehofft haben, dass wir jetzt alle sagen, wir wollen noch mehr Windrädli und noch mehr Solarzellen. Nein, es hat dazu geführt, dass alle Klimaanlagen wollen. Dominik, was ist da der Punkt?
Ja, eine Umfrage von Tamedia zeigt, dass 91% der Bevölkerung befürwortet Klimaanlagen in Schulen, Spitälern und Altersheimen. Zwei Drittel stehen privaten Klimaanlagen positiv gegenüber. 69% wollen gesetzliche Hürden für den Einbau von Klimaanlagen lockern. Und 67% lehnen aber staatliche Subventionen für private Klimaanlagen ab. Es ist glasklar.
Halleluja. Also, gescheiter kann man eine Umfrage gar nicht beantworten, als was da rauskommt. Und es ist wirklich brutal. Für die Linken super brutal. Sie haben doch gehofft, dass diese Umfrage so aussehen, dass die Leute alle sagen, wir wollen unbedingt nochmal ein Windrädli vor dem Haus, damit es besser wird mit dieser Hitze. Niemand glaubt daran, dass die Hitze geht. Die Hitze wird uns weiter begleiten. Und deshalb tun wir uns jetzt anpassen und mit den Klimaanlagen einbauen, wie die Amerikaner schon seit den 60er Jahren gemacht haben. Jetzt kommen wir halt auch langsam dorthin. Gut, anderes Thema, ein absoluter Dauerbrenner in der Schweizer Politik ist der sogenannte Gender Gap bei den Löhnen, wo auch etwas schieflaufen soll, wenn es nach der Linken geht und neueste Untersuchungen zeigen, es geht in die richtig, Dominik.
Ja, die Strukturen, die sind, wenn man nicht richtig rechnet, immer noch sehr unterschiedlich, die Lohnstrukturen zwischen Frauen und Männern. Das, wenn man es wirklich so grob rechnet, und das kommt im Lied von der Medienmitteilung vor, ist der Unterschied noch 15,7%. Von dem Lohnunterschied ist aber bereits 10%, rund 10% sind erklärbar mit den Sachen, die in der Lohnstrukturerhebung drin sind. Und da gibt's aber viele Sachen, die eben nicht drin sind, also zum Beispiel Dienstjahr oder genau die Funktionsbeschreibung und so weiter. Da hat es eine Studie gegeben, wo man noch von Simonetta Sommaruga gebracht hat. Und die Studie hat gezeigt, dass es eigentlich eine Bullshit-Statistik ist. Also weil, wenn man die Sachen, die nicht in der Statistik drin sind, auch noch reinnehmen würde, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der unerklärbare Lohnunterschied ganz verschwindet. Und das klingt zum ersten Mal ein bisschen an in der Medienmitteilung. Nämlich, die Lohnunterschiede sind teilweise auf strukturelle Faktoren, wie das Bildungsniveau, die Anzahl Dienstjahre oder die Ausübung einer Führungsfunktion zurückzuführen. Und spiegeln die unterschiedliche berufliche Eingliederung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt wider. Genau so ist es. Es ist halt schwierig, so komisch zu rechnen. Und natürlich sind bereits Medienmitteilungen reingekommen von linker Seite, die sagen, ja, es ist immer noch ganz, ganz schlimm oder so. Nein, wenn es so weitergeht übrigens, ist sogar der mit den paar Variablen, die drin sind, noch bestehende sogenannte unerklärbare Lohnunterschied bald unter 5%, dann ist es irrelevant. Dann ist es auch innerhalb von der Variabilität, wo einfach möglich ist.
Genau, und ich glaube, das beste Argument, das man zu dem Thema bringen kann, ist, angenommen es gäbe die Lohndiskriminierung nach Geschlecht in grossem Stil, dann gäbe es auch in grossem Stil Arbeitgeber, die wissen, dass man Frauen muss anstellen, weil Frauen sind billiger als Männer. Und die bringen dir genau die gleiche Leistung. Die bringen dir genau die gleiche Leistung, die gleiche Erfahrung, die gleiche Motivation, ich weiss nicht was. Wenn das so wäre, dass eine reine Lohndiskriminierung wäre, dann würden die Arbeitgeber in grossem Stil Frauen einstellen, weil sie wissen, ich komme, eben zum Beispiel ich, Der Dominik Feusi ist sehr teuer. Wenn ich da könnte eine Frau Feusi einstellen, wo
ich tue mich
genauso gut ist wie der Dominik, dann würde ich die einstellen. Es tut mir leid, Dominik. Tut mir leid. Das ist
75 Franken. Und ich tue mich schlecht wechseln.
Genau.
Und das den Lohn aber.
Das ist das stärkste Argument, oder? Weil der Punkt ist wirklich, Diskriminierung kann man machen. Aber man kann es nicht lang machen. Wenn der Markt funktioniert. Ein anderes Beispiel. Im Basketball. Nehmt an, ihr wäret Unternehmer in Amerika und ihr habt etwas gegen Schwarze. Ja, probiert mal. Probiert mal, keine schwarze Basketballer einzustellen und dann schauen, ob ihr irgendein Spiel könnt gewinnen. Es ist scheißegal, Diskriminierung funktioniert nicht, wenn der Markt funktioniert. Weil der Markt führt immer dazu, dass immer einer gibt, der sagt, der komme ich billiger rüber, obwohl er gleich gut ist wie der andere. Und von dem her ist die ganze Diskussion meiner Meinung nach völlig überflüssig. Es hat die Art von Lohndiskriminierung, wie man gemeint hat, so deutlich nie gegeben. Es hat es schon gegeben. Aber es ist ja deswegen genau auch vom Markt dann korrigiert worden. Das ist der Punkt. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema, wenn ihr ein neues Auto braucht. Und ihr braucht immer ein neues Auto. Ich kann euch sagen, ich habe auch ein neues Auto gekauft. Es gibt nichts, was schöner ist. Es ist eine richtige Freude. Es ist so eine Freude. Jeden Tag sitzt ihr in euer Auto und das ist neu und es schmeckt gut und es fährt gut. Es ist eine Riesenfreude. Ich kenne kein Konsumgut. Vielleicht noch Uhren, ist auch ein bisschen so. Wo man jeden Tag wieder neue Freude hat. Und wenn ihr jetzt ein neues Auto sucht, ob es jetzt ein Neuwagen ist oder eine Occasion, spielt gar keine Rolle. Auch Occasion haben genau die gleiche Wirkung. Man freut sich immer wieder. Dann müsst ihr jetzt auf carmarket.ch gehen. Das ist die grösste, beste, effizienteste Plattform im Internet. Wenn ihr ein Auto sucht, hört jetzt gut zu.
Am Jan Sommer seine Meinung zum Automarktplatz carmarket.ch ist seriös. Und zwar, weil du über 65'000 geprüfte Qualitätsfahrzeuge findest, die garantiert von einem seriösen Händler sind. Übrigens gibt's neu auch Winterreifen inklusive Montage auf carmarket.ch. Check's aus!
Ja, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt und gestern hat es Melanie Hähner, sie ist beim IWP tätig, deutlich gemacht. Die IV ist in der absoluten Krise. Und wenn wir da nichts mehr machen, dann wird das ganze teure Überraschung werden, Dominik.
Ja, und das hat zu tun mit den Neurenten, und zwar von den Neurenten von Jungen. Oder? Also, die 18- bis 29-Jährigen machen 11% von allen neuen IV-Renten aus, der grösste Teil auf psychische Krankheit. Also gemäss Bundesamt für Sozialversicherung ist der Anstieg, wo wirklich extrem ist, und zwar die Neurentenquote in dieser Altersgruppe ist zwischen 2008 und 2024 um 54% aufgegangen. Es sind also damals noch irgendwo eben bei 5,5% Neurente gewesen und jetzt sind es 11. Und das ist extrem, und wenn die Entwicklung so weitergeht, ist es eigentlich fast der Tod, finanzielle Tod von der Invalidenversicherung. Warum? Weil das sind natürlich die teuersten Verrentungen. Weil die IV zahlt dann die Rente, bis man die AHV-Renten überkommt, oder? Das ist das Extreme. Das heisst, das sind Personen, Hunderte, Tausende, wo irgendwie dann von 20 bis 65 IV-Renten überkommen. Und man bringt sie nicht rein. Es ist wirklich, Man schafft es nicht, dann letztlich die Leute in den Arbeitsmarkt reinzubringen. Und die Frage ist wirklich, was da passiert. Ich glaube, mit diesen psychischen Erkrankungen, das ist wieder ein ähnlicher Fall, wie wir es schon mal vor 25 Jahren hatten. Dort ist es mehr um Schleudertrauma und Rückenprobleme oder so gegangen. Und man hat müssen die Schrauben anziehen. Oder? Das geht gar nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen mit 18 bis 29 einfach ein Grundeinkommen bekommen. Und man kann das auch gar nicht. Man kann die Leute ja nicht ständig kontrollieren, was mit denen los ist. Oder? Man muss härter sein bei der Neurentung und man muss härter sein und Eingliederung verlangen.
Genau, und du hast es erwähnt, es ist sowohl beim Schleudertrauma wie bei den Rückenschmerzen ist das Problem gewesen, dass es einen starken subjektiven Faktor gibt. Und wir teilen uns das nicht objektiv überprüfen, ob es überhaupt stimmt. Und deshalb kommen immer solche Kranken zum Zug. Das ist ja kein Zufall. Das Schleudertrauma ist ja übrigens eine Krankheit, die es jetzt fast nicht mehr gibt. Ist noch lustig. Ist eine Sozialversicherungskrankheit gewesen, ganz offensichtlich. Rückenweh, ja, das gibt's wirklich. Gibt's brutal. Aber es ist auch etwas, wo man nicht genau messen kann. Wenn man irgendwie, ich weiss auch nicht, ein Buy-up hat, ist es halt relativ klar, dass man einen IV zu gut hat. Und bei der psychischen Erkrankung ist es natürlich noch viel extremer. Also es ist noch viel mehr Blackbox. Ich meine, jeder Psychiater kann mir und dem Dominik ein Attest machen, wir sagen schizophren und paranoid. Was ja wahrscheinlich stimmt. Also
aber
nein, das geht nicht. Für Sozialversicherung geht das halt nicht. Man macht das ganze System kaputt. Und du hast richtig gesagt, eine Verrentung von jungen Leuten aufs Leben lang, das ist richtig antisozial. Das ist unmenschlich. Ja. Das ist menschenfindlich. Die Leute, das ist vielleicht ein 18-Jähriger, der vielleicht ein Drogenproblem hat. Das kann man aber überwinden. Man kann ein Drogenproblem überwinden. Es ist schwer, aber man kann es überwinden. Oder hat eine Drogenkrankheit, eine Suchtkrankheit. Das ist alles okay. Aber man kann das vielleicht überwinden. Aber dem hilft man nicht, wenn man dann nachher ein Leben lang verurteilt dazu, zur Untätigkeit. Wir Menschen brauchen eine Aufgabe, wir Menschen brauchen Arbeit, wir Menschen brauchen Anerkennung am Arbeitsplatz. Und man tut diesen Leuten wirklich keinen Gefallen, man macht sie kaputt. Man macht sie kaputt und hat noch ein gutes Gewissen dabei. Es ist wirklich schamlos. Also man sagt, die IV müssen wir unbedingt etwas machen. Melanie Häner bringt ja ein paar Reformvorschläge, die teilweise jetzt auch dran sind, wo man probiert, oder? Zum Beispiel, dass man befristet, das finde ich bei den Jungen zwingend, dass man sagt, nach 5 Jahren wird das überprüft. Und zwar nicht überprüft, sondern sie wird zuerst gestrichen und dann muss man sich neu bewerben. Irgendein System, wo einfach auf, da wo man aufhört, junge Leute, die nicht einmal, noch nie gearbeitet haben, das ist tödlich. Die können wir nachher nie mehr im Beruf finden. Das ist tödlich, was man da macht. Das ist antisozial. Das hat mit linker Politik nichts zu tun und mit bürgerlicher sowieso nicht. Gut. Gehen wir noch zum letzten Thema. Hünenberg. Müssen wir loben. Hünenberg. Dominik, um was geht's?
Ja, Hünenberg im Kanton Zug, dort gibt es jetzt einen einheimischen Bonus, wenn du dich bewirbst um eine Wohnung von der Gemeinde. Also die Gemeinde Hünenberg hat offenbar Wohnungen gebaut und sie tut jetzt die bevorzugt an Einheimische vergeben. Und das, ja, finde ich gut. Im Blick findet man das ja schon so, also man schreibt es nicht so, aber man findet es schon ein Skandal ein bisschen, oder? Man tut die Leute, die einheimisch sind, bevorzugen. Das ist doch ganz, ganz schlimm. Aber ich muss wirklich sagen, es ist gut, in anderen Gemeinden gibt es offenbar auch schon so Massnahmen, zum Beispiel eben Zonen nur für Einheimische. Klar, das ist alles Folge von der Personenfreizügigkeit. Man muss es halt wieder mal sagen, oder? Und von einer Asylpolitik, die schwierig ist. Es ist an sich ein Pflasterli auf etwas, was nicht funktioniert. Aber immerhin das und das Richtige, glaube ich.
Genau, also Hünenberg wird da gelobt. Und das ist es jetzt gewesen von Bern einfach. Heute haben wir ja nur gelobt zu St. Vinzenz. Ich würde es noch
genau
betonen, weil es Leute gibt, die immer sagen, ihr könnt die
nicht. Ja, und Island.
Und Island
haben wir gelobt.
Island ist ein No-Brainer. Susan Vincenzi ist eine Ausnahme. Nein, ist nicht eine Ausnahme.
Nein.
Ich glaube daran, dass sie zu der besten Präsidentin wird, die die FDP gehabt hat, seit 1894. Da sind wir gegründet worden. Gut. In dem Sinn, das ist sie, Bern einfach, auf nebelspalter.ch. Dominik Freusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren, selbstverständlich. Ihr müsst uns hören. Wenn ihr uns wollt unterstützen, das Beste ist immer noch ein Abonnement auf dem Nebelspalter. Aber was auch gut geht, ist, einen Unterstützungsbeitrag zu leisten. Ihr seht es am Schluss der Shownotes, wie ihr das machen könnt. Würde uns sehr freuen. Bringt auch sehr viel. In dem Sinn gilt, was ich immer wieder sage. Und es ist einfach wirklich wichtig, ihr müsst daran denken. Könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht es gut. Bis morgen. Gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch